Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
Herzlich willkommen zum Podcast Humorexpertin fragt Führung. Mein Name ist Eva Ullmann und ich habe mir heute einen sympathischen und spannenden Studiogast eingeladen. Und das ist Sören Hammermüller. Sören, ich fange mal total spekulativ an wie die Bild-Zeitung. Ja? In der Bild-Zeitung würde stehen, 16-jähriger Dresdner mit mittelprächtigem Realschulabschluss führt jetzt mit anderen Geschäftsführungen 12.500 Personen. Ja. Sören, schön, dass du da bist. Du bist Führungskraft bei der Deutschen Fachpflege. Wir beide haben festgestellt, dass wir dieses Jahr 20-Jähriges haben, also 20-jähriges Berufsjubiläum. Also ein Berufsjubiläum interessiert ja immer keine Sau. Das ist ja eigentlich nur für einen selbst spannend. Und ich würde mit dir gerne auf Stationen deines Berufes schauen und tatsächlich auch auf das Thema Humor in der Führung.
Ja, gern. Hallo.
Ich freue mich, dass du da bist. Ganz kurz in drei Sätzen. Du bist mittelprächtige Realschule. Du hast einen total schönen Text auf LinkedIn geschrieben mit ein paar kurzen Rückblicken. Erzähl kurz zwei Sätze zu deiner Realschule und warum du Schule offensichtlich, ihr wart nicht so.
Also man muss dazu sagen, dieser Artikel ist eigentlich deswegen entstanden, weil ich festgestellt habe, dass ich vielleicht doch nicht mehr so jung bin, wie ich mich immer gefühlt habe. Denn 20 Jahre Berufsleben bedeutet, dass ich jetzt seit 20 Jahren in Leipzig wohne und damit schon mehr als die Hälfte meines Lebens. Das war eigentlich so der Anlass, warum ich das überhaupt irgendwie so zu Papier gebracht habe. Und man muss halt retrospektiv sagen, vor allen Dingen, wenn ich schaue, was für einen Maßstab ich an meine eigenen Kinder lege, dass ich selbst echt ziemlich unterirdisch in der Schule gewesen bin. Das bedeutet, ich bin auf eine ziemlich klassische Dorfschule in der Nähe von Dresden gegangen, habe mich nie sonderlich groß für Schule oder Allgemeinbildung interessiert, sondern die Themen, die ich spannend fand, in denen war ich sehr gut, und die Themen, die ich nicht so spannend fand, und das waren im schulischen Kontext eben die meisten, war ich nicht ganz so gut und bin dann aber relativ früh sozusagen immer der Intuition gefolgt, dass ich irgendwas Soziales, Interaktives mit Menschen machen will. Und so, dass man retrospektiv sagen muss, ich glaube, ich habe einen Realschulabschluss mit einem Notendurchschnitt von 3,3 damals gehabt. Also damit müssen mir meine Kinder nicht nach Hause kommen.
Und dann ist was aus dir geworden. Ja, aber Schule, ich glaube, mein Vater hat sein Zeugnis ganz weit in den Untiefen versteckt, damit er mit mir oder auch mit seinen Enkelkindern nie über Zeugnisse sprechen musste. Ja. Du hast dann eine Ausbildung zur Pflegekraft gemacht und wir haben uns tatsächlich viele Jahre später im Kontext einer Führungskräftetagung bei Advita kennengelernt. Ich würde gern einmal mit dir gucken, was ich sehr besonders fand. Also wir haben über Humor gesprochen, weil du hast gerade auch eine Weiterqualifikation gemacht und hast eine Arbeit zu Humor und Führung geschrieben. Mhm. Aber ich würde, bevor wir zum Humor kommen, gerne noch gucken. Bei Advita ist die Grundhaltung, das habt ihr jetzt auch bei der Deutschen Fachpflege, dass eine Pflegekraft sich in Führung entwickeln kann. Ja. Wie habt ihr das damals umgesetzt? Also es sind ganz oft Pflegekräfte, die auch 50, 100 oder 300 Personen führen. Wie habt ihr das ganz praktisch umgesetzt und da die Qualität weiterentwickelt? Weil das ist ja klassisch, in der Pflegeausbildung lerne ich erstmal nicht führen.
Also, absolut. Ne? Logisch, da lerne ich viel, aber nicht. Absolut. Und ich würde heute wahrscheinlich sogar sagen, dass man da Dinge lernt, die dem Führen erstmal im Wege stehen würden. Und genau das ist eigentlich, glaube ich, auch der Punkt, wo wir einen Hebel gefunden haben, dem eben entgegenzuwirken. Das bedeutet, in der Pflege geht es ja sehr viel um Zugewandtheit, um sich dem, mit dem Menschen auf eine Ebene zu begeben, sich letztlich auf Augenniveau zu begegnen. Also ich habe immer wieder gelernt, niemals von oben herabsprechen etc. pp. Das sind meines Erachtens nach Werte, die sind allgegenwärtig, auch in der Führung grundsätzlich gute Qualitäten. Aber sowas wie konsequent sein oder eine gewisse Stringenz zu haben und sich nicht von Persönlichkeiten links und rechts ablenken zu lassen, das sind natürlich eher Themen, die im Führungsalltag erstmal schwierig sind. Und wir haben sozusagen immer versucht, die Menschen, die wir in Führung gebracht haben, um diese Kompetenzen zu erweitern sozusagen. Also bewusst dafür zu sensibilisieren, was ist aus dem, was sie letztlich aus ihrem ursprünglichen Beruf heraus mitbringt, total erhaltenswert und macht meines Erachtens nach die Führungskraft von heute und morgen so viel besser. Und auf der anderen Seite bewusst zu sagen, welche Kompetenzen braucht es eben noch. Also ich finde mich auch heute in meinem Arbeitsalltag immer wieder in diesem Spannungsverhältnis zwischen, welche Führungskraft kommt da aus der Pflege und welche hat einen rein betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Und sowohl die einen als auch die anderen versuchen dann immer eine Legitimierung für sich selbst zu finden. Und ich glaube eben, die Mischung aus beiden macht es zum Schluss genial. Und ich glaube, wenn man mit dem Anspruch rangeht und dann versucht sozusagen diese Menschen gegenseitig abzuholen und sie natürlich auch zusammenzubringen, dann entdecken die sich ja gegenseitig und sie entdecken gegenseitig ihren Mehrwert und das macht es einfach unfassbar dynamisch und ja, macht dann schnell große, erfolgreiche Unternehmen.
Wir hatten in unserem ersten Podcast, wir haben uns vor 10 Jahren schon mal über den Humor in Führung unterhalten. Und zwar damals Thema, dass du auch sehr jung in Führung gekommen bist, dass man dich generell auch immer jünger geschätzt hat. Und für dich am Anfang, du viel damit beschäftigt warst, deinen Status und deine Position zu finden, ne? Zu sagen, ernst genommen zu werden. Hat sich das jetzt mit 20 Jahren Berufserfahrung, also bist du das Thema jetzt los? Ist das Thema immer noch ein Thema für dich? Wie hat sich das verändert?
Also ich bin nach wie vor immer noch mit Abstand der Jüngste, musste ich so feststellen, obwohl es dann jetzt 20 Jahre sind. Aber klar, wie gesagt, ich habe einen Realschulabschluss. Das bedeutet, ich bin mit 16 ins Berufsleben eingetreten. Also bin ich mit 36 jetzt per se erstmal immer noch nicht sonderlich alt, gleichwohl es sich für mich langsam anders anfühlt und meine Kinder es anders sehen.
Viel Führungsverantwortung,
aber ich glaube, es ist eher ein Problem in meinem eigenen Kopf als in meinem Umfeld, was mich aber immer wieder dazu bringt, im Zweifelsfall disziplinierter als alle anderen zu sein. Also es ist für mich selber eher eine positive Triebfeder, wo es früher eher noch die Handbremse gewesen ist, die ich versuchen musste, bewusst zu lösen, um sozusagen in Erscheinung zu treten, ist es heute so, dass ich einfach ein unheimliches Bewusstsein dafür habe, wie ich in dem Moment wirken will, damit im Zweifelsfall deutlich seniorere Führungskräfte, die auf gleicher Ebene oder mir unterstellt sind oder wie auch immer, zumindest relativ schnell ein Gespür dafür bekommen, dass, obwohl er größer ist, kräftiger ist, den kräftigeren Handschlag hat, einen ebenbürtigen Mitmenschen hat.
Und du die Unternehmenssprache, du natürlich jetzt eben auch 20 Jahre Erfahrung in der Sprache.
Ja, das kommt noch dazu. Ich erwische mich manchmal dabei, dass ich wie so ein Alter spreche. Aber
du noch gar nicht so alt bist.
Obwohl ich noch gar nicht so alt bin, aber natürlich wirklich, ich habe es 20 Jahre lang, tue ich die Dinge, die ich heute tue und das sicherlich auch in einer anderen Intensität als andere. Also ich glaube, in unserem letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, ich arbeite seit 15 oder seit 10 Jahren, aber eigentlich schon seit 20 Jahren, weil ich immer doppelt so viel gearbeitet habe wie alle anderen. Das hat sich wahrscheinlich auch, wenn man meine Frau fragt, nicht geändert.
Ja, du hast immer viel quasi, und das finde ich natürlich spannend, ne, wenn man auch mit dem System Schule an bestimmten Stellen hadert, heißt das nicht unbedingt, dass Menschen nicht fleißig, nicht neugierig, also eher so auch Werte oder Stärken, von denen du sagst, du warst immer neugierig, ne? Du hast auch eine gewisse Naivität, du hast dich auch reingestürzt in was und hast Sachen ausprobiert, hast dir viel zugetraut. Also dass Dinge, die in der Schule eigentlich auch erwünscht sind, aber da gar nicht so hervorgebracht werden, dann auf eine andere Art und Weise hervorgebracht werden können. Ich würde noch mal einen Moment zum Schwesternwohnheim zurückkommen, in dem du gewohnt hast. Du bist Gesundheits- und Krankenpfleger geworden. Das war ja damals auch schon ein sehr frauenlastiger Beruf, oder? War das?
Total. Ich glaube, er war damals noch viel frauenlastiger als heute. Ich glaube, wir waren in unserem Semesterjahrgang 3 von 40 Männern sozusagen. Ja, das ist so. Das hat sich ein bisschen geändert, glaube ich. Das hat sich ein bisschen verändert. Das hat sich zum damaligen Zeitpunkt sind eigentlich vor allen Dingen nur die Männer Pfleger geworden, die vorher ihren Zivildienst gemacht haben und irgendwie gemerkt haben, okay, ist irgendwie was ganz Cooles. Das war bei mir jetzt ein bisschen anders. Ich glaube, dass ich heute ja grundsätzlich das gesellschaftliche Bild in dieser Männer- und Frauenrolle ein Stück weit geändert hat. Und das an der Stelle, glaube ich, auch zugunsten der Pflege, weil wir sehen das natürlich heute auch in den Teams, in die wir reinschauen, umso diverser die sind, meistens umso ganzheitlicher sind die und umso besser funktionieren die letztlich auch. Und das ist schon was, was ich auch versuche, sehr bewusst zu steuern. Also wir haben per se, würde ich sagen, zu viele Männer in Führung. Und auch dort spielt es natürlich eine ganz wesentliche Rolle, eigentlich mehr Gleichheit, Gleichgeschlechtlichkeit etc. pp. Reinzubekommen.
Und das war ja, da komme ich danach noch dazu, ne? Wir haben auch wieder eine Tagung quasi geplant, wo du gesagt hast, Eva, die Führung ist sehr männlich, wir brauchen eine Frau als Moderatorin, da so auch es, als starke Hand und in unserer Moderation. Ich hatte gerade eine kardiologische Praxis, wo der Chef quasi die Praxis übergeben hat und er hat auch eine Pflegekraft auf dem Krankenhaus mitgebracht und die hörte dann leider wieder auf und er sagte, schade, weil eigentlich mein Ziel ist, dieses reine Frauenteam, ne, die beiden Ärzte sind Männer und das Frau ist, das Team ist rein weiblich. Also das wissen wir ja inzwischen auch, dass einfach die gemischten Teams von der Pflegekraft zum Grundschullehrer, zum Hortler, also bei meinem Sohn gab es total diversen Hort, ja, da waren 50% Männer, 50% Frauen. Das finde ich für die Grundschule ist ja super, auch eher ein frauenlastiger Beruf.
Total also bei super. Uns ist es heute, wir haben immer noch eine 80-20-Verteilung, zumindest in der Pflege sozusagen. Wir haben immer noch 80% Frauen, aber gut, das wird sicherlich auch seine Zeit brauchen, bis sich das weiter annähert. Aber immerhin.
Jetzt hast du warst immer super fleißig, du hast immer das Doppelte gearbeitet und gleichzeitig hast du dir aber auch so was Schelmisches, einen Schalk, eine Leichtigkeit, einen Humor. Das ist was uns beide auch über viele Jahre verbindet. Wie hast du dir das erhalten? Also so, beziehungsweise andersrum gefragt, ich kenne auch viele Führungskräfte, die so fleißig sind, die sich das nicht erhalten, also wo das einfach schnell flöten geht.
Ja. Diese Frage, die stelle ich mir ehrlicherweise ziemlich häufig, weil ich per se erstmal glaube, dass ich über Zeit Leichtigkeit verloren habe. Das beobachte ich schon bei mir. Ich habe neulich so eine Studie gelesen, wie häufig lachen eigentlich Kinder und wie verändert sich das so im Lebensalter. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, woran liegt das? Und man kann natürlich zum einen erstmal glauben, dass irgendwie mit Verantwortung irgendwie automatisch eine gewisse Ernsthaftigkeit einhergehen muss. Und das ist es sicherlich ein Stück weit auch. Ich glaube, ich muss mich heute einfach mehr dazu konditionieren, es pointierter einzusetzen. Merke aber gleichzeitig, dass dieses Thema Leichtigkeit natürlich irgendwie ein Stück weit mit einer Unbeschwertheit einhergehen muss. Und zu der muss man sich einfach zwingen. Und umgekehrt ist es natürlich so, umso erfahrener man in dem ist, was man tut, umso routinierter geht man natürlich mit unheimlich vielen Situationen um und die wiederum bringt natürlich dann eine gewisse Leichtigkeit mit sich. Also wo ich vor 10, 15 Jahren in meinen ersten Führungsrollen, sage ich mal, mich noch schwer getan habe, auch mal schwierige Dinge anzusprechen, merke ich, dass mir das heute total leicht von der Hand geht. Das bedeutet, Leichtigkeit ist sicherlich auch immer so ein bisschen für mich zumindest eine Selbstkonditionierung, also mich da immer wieder proaktiv draufzusetzen. Und ich merke es vor allen Dingen dann im häuslichen Kontext, also wenn ich zu Hause bin und dann so alles von mir abfällt, fällt es mir schwerer, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss mich jetzt hier an der Stelle konditionieren sozusagen. Das ist so das eine Thema. Und das zweite Thema ist, glaube ich, dass man sich selbst natürlich erstens nicht immer so ernst nehmen sollte. Das ist, glaube ich, dann auch die Brücke zum Humor, die mir dann einfach hilft, sozusagen, ist es jetzt hier eigentlich gerade nur mein eigenes Problem, was ich habe und warum ich gerade so verbittert werde oder was ist es eigentlich? Das bedeutet, sich selber nicht so wichtig nehmen, sich selber ein Stück weit rauszunehmen und damit im Zusammenhang steht so ein bisschen, ich sage immer so sprichwörtlich, ist alles eine Frage der Baseline. Das bedeutet, sich selbst zu erden und das funktioniert leider, / Gott sei Dank, heute besser denn je, weil wenn man sich mal die Probleme der Welt und anderer Menschen um sich rundherum, und nun arbeite ich auch in einem Umfeld mit extrem schwer erkrankten Menschen, dass das sehr schnell Probleme und eine Ernsthaftigkeit relativiert und mir dann natürlich noch mal mehr dazu verhilft, wieder die Dinge etwas leichter zu sehen.
Genau, die Deutsche Fachpflege, da seid ihr jetzt quasi zu fünft für 12.500 Mitarbeitende aus ganz unterschiedlichen Pflegediensten verantwortlich. Und euer Schwerpunkt ist die außerklinische Intensivpflege, ne? Also der intensive Patient, der quasi auch 24/7 betreut werden muss. Was ich beobachte, ist, dass man auch in jüngeren Jahren oder jung in Führung, so ging es zumindest mir als Trainerin, eine gewisse Naivität, auch einen Humor, eine Leichtigkeit, eine Unbeschwertheit hat, was auf der einen Seite Leichtigkeit so in den Tag mit reinbringt. Ne? Und da geht es mir tatsächlich auch ähnlich wie dir, dass ich jetzt mit der Erfahrung und dem Wissen auch Humor in Situationen zu bringen oder natürlich auch in meinem engsten Familienfreundeskreis Menschen zu haben, die mir Humor schenken, und ich merke, dass wenn bestimmte Sachen für mich schwerer werden, ne, oder ich phasenweise auch erschöpfter bin und auch einen sehr energetischen Beruf mache, dass ich mir das sehr bewusst hole. Ja, das ist vielleicht an bestimmten Stellen bin ich auch ernsthafter geworden, auch im Laufe der Jahre, und trotzdem habe ich bewusster Stellschrauben, wo ich mir die Leichtigkeit herhole. Merke aber, ich brauche da auch eine Pflege. Ne? Also es geht auch mir flöten, wenn ich das nicht pflege oder nicht so im Kopf halte. Der Eckart von Hirschhausen hat ein sehr lustiges, ich will es gar nicht alles reproduzieren, er hat eine sehr, vor bestimmt schon auch 15 Jahren, eine sehr lustige These aufgestellt, dass in Krankenhäusern der Status und die Hierarchie noch so hoch ist, dass auch so beziehungstechnisch ein Chefarzt mit einer Krankenschwester zusammen sein würde, aber nie eine Krankenpfleger mit einer Chefärztin. Du bist Pflegekraft und du bist mit einer Ärztin verheiratet und hast ganz, 4 ganz entzückende Kinder mit ihr. Erlebst du, und tatsächlich ist bei euch die Hierarchie, also ihr führt Pflegekräfte in sehr hohe Führungsverantwortung, finde ich sehr besonders an eurer Organisation, auch das zuzutrauen, zu entwickeln, zu erwarten. Frage privat oder beruflich, erlebst du das noch so, dass du der totale Exot bist mit diesem Status? Erlebst du eine Statusveränderung? Das sind jetzt gleich 3 Fragen auf einmal, aber genau, so dieses, ist das normaler geworden?
Also ich glaube, es ist viel normaler geworden. Das glaube ich schon. Ich glaube schon, dass es noch da unterschiedliche Niveaus, will ich das mal nennen, gibt. Bei uns zu Hause ist es definitiv anders. Das macht dann möglicherweise auch das einzelne Individuum aus. Ich glaube aber, es zeigt vor allem auch im Kontext von Führung, dass eben Content und vermeintliches Fachwissen allein nicht mehr die Kompetenz einer Führungskraft ausmacht, sondern dass es sozusagen vielmehr die möglichst ganzheitliche, sowohl menschlich wie auch inhaltlich wie unternehmerische Stärke sein muss, die das zu einem ganzheitlichen Bild macht und das sozusagen zu einem perfekteren Führungsverhalten führt, was auch immer perfekt ist, aber... Du bedienst sozusagen ein viel facettenreicheres Spektrum. Mhm. Und der Chefarzt aus den 70er Jahren, den dann die Traube von Krankenschwestern ins Zimmer hinterher, Herr Doktor hier das und da, ist sicherlich das Zeitalter, das beendet sich immer mehr. Man sieht ja auch in der Medizin, dass immer mehr Frauen Medizin studieren. Ich glaube, heute ist die Anzahl der Frauen, die Medizin studieren, viel höher als die der Männer. Und das bedeutet, das wird automatisch in den nächsten Jahrzehnten verändern. Ja.
Und ich erlebe das schon auch in Teamcoachings oder Supervisionen, wo ich dann auch von der Chefärztin zur Pflegekraft, zur Assistenz alle mit sitzen habe. Und man merkt, wenn die Teams gut miteinander arbeiten, dann ist Status kein Thema. Wenn die Teams Schwierigkeiten miteinander haben, dann wird sich manchmal so auf Status zurückgezogen.
Ja, total. Das erlebe ich auch im Alltag, dass immer wieder Menschen dann auch mit ihrem Status argumentieren. Mhm. Das ist für mich dann immer der perfekte Ansatzpunkt, Humor einzusetzen im Übrigen. Weil ich das natürlich sehr amüsant finde. So nach dem Motto, ich bin hier aber der Geschäftsführer. Mhm. Ja, das mag ja sein, du hast trotzdem nicht recht. Also da passieren ja immer wieder mal ganz spannende Dinge. Und das ist, glaube ich, schon ein Zeitgeist der Aufgeklärtheit, den ich da total wohlwollend beobachte, um ehrlich zu sein. Denn wenn mich einer fragt, was so eines meiner Erfolgsrezepte ist, ich sage immer, ich habe das Glück gehabt, ganz viele Besserwisser um mich rundherum zu haben und die eigentlich auch zu suchen. Es ist doch absurd, dass der 16-jährige Krankenpfleger aus Dresden, das war ja so die Pointe dieses Artikels, der 16-jährige Krankenpfleger aus Dresden, dass der jetzt plötzlich weiß, wie man so ein großes Unternehmen zu führen hat, sondern er hat irgendwie verstanden, Menschen um sich rundherum zu finden, die ihm quasi auf einem guten Niveau, was Hierarchien erkennen lässt, aber sozusagen auch nicht dominieren lässt, Menschen hat, die einem die Meinung sagen. Und im besten Fall ist die besser und konkreter und zielgerichteter als das, was ich bisher wusste und mich sozusagen meinen Handlungen hingebe sozusagen. Ja, das war jetzt irgendwie komisch formuliert, aber ich glaube...
Ich lerne von anderen, weil die es besser wissen, ist für mich das eine, aber du hast auch geschrieben, du bist manchen Mentoren dankbar. Ich mache gerade eine Deeskalationsausbildung an einer Klinik mit einem Kollegen, den ich sehr schätze, und habe quasi, wir hatten so einen Kickoff, wo alle kommen konnten, um sich dann zu überlegen, ob sie diese Deeskalationstrainerausbildung mit uns machen, zu der es ein Zertifikat und dann eben auch einen Trainingseinsatz gibt. Und es war eine junge Fachkraft dabei, die hat eine Pflegeausbildung gemacht, gerade noch eine Zusatzqualifikation, macht dann gleichzeitig unsere Trainer, also super engagiert. Und ich sagte dann nach dem Kickoff zu ihr einfach nur, sie werden eine wirklich gute Trainerin werden. Und da war sie so ein bisschen verblüfft. Und ich habe gesagt, sie bringen schon so viel quasi auch Kommunikations-Know-how, Reflexion mit. Sie sind sehr lebendig in der Gruppe, also ohne dass ich viel von ihnen gesehen habe. Ich prognostiziere, dass sie da einen echt extrem guten Job machen werden. Und da kam sie dann eine Woche später bei dem ersten Modul auf mich zu und sagte, das hätte sie total beeindruckt, dass ich das so als Feedback, also wann, ohne dass ich jetzt auch dafür bin, dass Kinder den ganzen Tag für alles gelobt werden müssen oder sich zu allem entwickeln können, wo ich denke, ein kritisches Feedback oder auch zu merken, was man nicht kann, finde ich total wichtig, auch in der Erziehung von Kindern oder auch in der Weiterentwicklung von Mitarbeitern. Aber wie hast du das so zum ersten Mal gemerkt, dass jemand sagt, ich traue dir das zu, du wirst das gut machen?
Es ist, glaube ich, also ich glaube, dass ich ein total gesundes Elternhaus gehabt habe und meine Eltern das mit mir schon immer intuitiv gemacht haben. Also ich habe als Junge leidenschaftlich gerne gekocht. Also habe ich zu jedem Geburtstag ein Kochbuch gekriegt oder einen Spargeltopf, der heute leider auf Induktion nicht mehr funktioniert im Übrigen, wo gerade die Spargelzeit wieder beginnt. Oder dann hatte ich eine Zeit lang, da wollte ich eigentlich gern irgendwie Kindergärtner werden. Und also ich habe sozusagen da immer, da wo ich hin wollte, habe ich auch dann irgendwie Unterstützung erfahren auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hatte mein Vater schon so ein gewisses, ja, Weltbild mit gewissen Normen und Regeln, denen man trotzdem irgendwie folgen sollte. Und das ist ja erstmal nichts anderes als Orientierung geben. Heute erwische ich mich dabei, dass ich da Dinge sowohl gut als auch schlecht finde. Bin aber dann eben doch sehr viel ähnlicher, als man so glaubt, ihm gegenüber. Aber und dann in meinem anfänglichen Berufsleben war das alles immer noch sehr intuitiv, weil natürlich, ich habe auf Intensivstationen gearbeitet, da ist sowieso erstens die Zusammenarbeit mit den ärztlichen Kollegen sehr viel enger, wie im normalstationären oder im Altenpflegeheimbereich etc. pp. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr klare Ansagen. Das bedeutet, ich habe eigentlich erstmal gewissen Handlungsaufträgen gefolgt. Und dann bin ich ja relativ früh durch mein eigenes Interesse in die Forschung gekommen und dort war das dann plötzlich ganz anders, weil da habe ich zwar mit den gleichen Ärzten angefangen irgendwie rumzuforschen, da sind aber auch viele Studenten dazu gekommen, die, sage ich mal, zwar vermeintlich erstmal alle viel schlauer gewesen sind, wie meine Frau zum Beispiel, die habe ich nämlich damals da kennengelernt, habe aber gemerkt, okay, aber die haben noch überhaupt keine Ahnung, wie das eigentlich so alles in der Realität funktioniert und plötzlich war ich in einer anderen Rolle und in diesem Kontext stellte mir dann damals, das ist auch eines meiner ersten Mentoren, so retrospektiv würde ich ihn so definieren, Professor Andreas Reske, der mir dann einfach zwischendrin immer mal so schlaue Fragen gestellt hat, die mir in dem Moment jetzt auch noch nicht so bewusst gewesen sind, aber die mir Denkanstöße gegeben haben, wo ich gemerkt habe, okay, hier wird gerade total krass was losgetreten. Also genau wie du das, glaube ich, letztlich mit der Teilnehmerin der erlebt hast.
Der hat nicht unbedingt gesagt, dass du wirst das gut machen, sondern der hat eher gute Fragen gestellt.
Der hat mir damals, das kann ich verraten, der hat mir eigentlich zwei Fragen, die mir bis heute im Kopf bleiben und die ich heute auch weitergebe. Der hat mich zum einen damals gefragt, da war ich 21, wo willst du in 5 Jahren sein? Was willst du in 5 Jahren sein? Und ich glaube, ich habe es damals geschafft, die Frage gut für mich zu beantworten. Wenn ich heute diese Frage manchmal Führungskräften stelle, dann merke ich, die antworten mir, ja, ich will dann die und die Position haben oder so. Ich will dann da stehen, wo du heute stehst, habe ich schon mehrfach in den letzten Jahren gehört. Ich habe mir damals die Antwort viel abstrahierter gemacht. Ich habe gesagt, na, es wäre cool, in 5 Jahren nicht mehr auf den Kontoauszug gucken zu müssen und ich will eine Familie und Kinder haben. Und ab dem Tag an kam eins zum anderen. Es war klar, ich muss studieren, weil du ohne akademische Ausbildung, damals war noch so mein Plan, in der Wissenschaft weiterzukommen, ohne Akademisierung sozusagen wird es nicht gehen. Also bin ich zur Uni gegangen, habe meine Frau kennengelernt. Das mit den Kindern haben wir auch ziemlich straight durchgezogen und dann noch 3-mal wiederholt. So nahm das seinen Lauf. Und ich hatte dann aber beispielhaft auch Mentoren, wo ich Retrospektiven sagen würde, die haben mir mindestens genauso viel hilfreiche Orientierung gegeben, aber eigentlich in dem, wie ich es nicht machen will. Und das ist für mich aber natürlich genauso wertvoll, eigentlich noch wertvoller, wenn man ehrlich ist.
Wenn du erlebt hast, wo du gesagt hast, so möchte ich nicht führen, so möchte ich nicht arbeiten.
Ja. Okay. So, das hat es, glaube ich, so mit den Mentoren auf sich.
Ja. Mhm. Ja, das muss auch gar nicht immer dieses, du wirst es gut machen sein, ne? Das, so wie ich ja auch natürlich respektvoll und wertschätzend auch sein kann durch das, was ich tue und nicht durch das, was ich sage, aber dass es immer in der Karriere oft Punkte gibt, wo jemanden einem etwas zutraut, ja, vielleicht auch, wenn man jünger ist oder eben noch nicht die Ausbildung beendet hat und so weiter und so fort. Wir beide ringen immer um die Mischung aus Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit. Wir hatten letztes Jahr zusammen eine Führungskräftetagung, wo wir im Vorfeld auch erstmal gut Auftrag geklärt hatten, ne? So mein Job war, 1, 2 Auflockerungsdinge durch den Tag zu machen. Ich hatte eine Keynote und die hatte relativ viel Content für 150 Führungskräfte von der Bonitas. Und was im Laufe des Tages passiert ist, hatten wir beide gar nicht so abgestimmt, aber es war schön und trotzdem haben wir auch in der Tagung ein bisschen gerungen. Ne? Du hast gesagt, das letzte Mal sind wir sehr, sehr oft aus der Zeit gerannt, das heißt, heute kommen bitte alle pünktlich wieder. Dann habe ich nochmal kurz gesagt, ich bin die Zeitbürgermeisterin, ich werde darauf achten, dass ihr alle wieder zurückkommen. Ja. Und dann kam euer Geschäftsführer, der Daniel Klein, kam ein paar Minuten zu spät. Und das war natürlich ein großer Lacher. Das kann ich jetzt gar nicht bei jeder Tagung so machen, aber das war natürlich eine total schöne Steilvorlage, wenn quasi der Oberchef als erstes zu spät kommt und gegen das verstößt, was du gerade gesagt hast. Und das zog sich aber so als Running Gag. Was ich dann oft gemacht habe bei den Speakern ist, dass ich tatsächlich einfach nur aufgestanden bin, an die Treppe gegangen bin, um oben zu signalisieren, das ist das Ende der Redezeit. Ne? Das haben auch viele verstanden. Und dann habe ich meine Keynote gehalten und dann hast du das umgekehrt, also hat man auch nicht abgestimmt und es war total ein schöner Lacher, weil ich habe ein bisschen überzogen und dann hast du dich an die Treppe gestellt und hoch und dann mich quasi auch wieder. Und dann hattest du deinen Abschluss für den Tag, wo viel wichtiger Content, da hatten wir schon intensiv gearbeitet, es waren auch alle schon langsam erschöpft und trotzdem hattest du auch noch viel wichtigen Content. Und da habe ich dann in so einer 3-Staffelung gemacht. Ich habe mich an die Treppe gestellt, dann bin ich hochgekommen, dann habe ich mich neben dich gestellt, dann habe ich mich sehr dicht neben dich gestellt, ne? Ja. Wo wir so auch auf der Bühne verhandelt hatten und ich hatte das Gefühl, wir konnten das gut machen. Das hätte ich, glaube ich, auch nicht bei jedem Kunden gemacht, weil wir uns eben auch schon eine Weile kennen, ne? Aber es war so ein bisschen, also es ist immer so ein bisschen so ein harmloser Verstoß, wenn ich bei dem ganzen Content mich immer wieder traue, Humor zu machen. Also das fand ich total gelungen und hatten auch alle sehr viel Spaß und haben trotzdem alle total fleißig gearbeitet. Also so diese Mischung aus Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit, die schätze ich auch total in unserer Zusammenarbeit. Jetzt hast du mir erzählt, dass auch im Jahr vorher die Mitarbeiter dich überrascht haben, weil sie tatsächlich deinen Abschluss-Content, deinen Abschlussinhalt, was ist passiert und wieso hat dich das überrascht und wie bist du damit umgegangen?
Naja, ich habe immer viel zu erzählen. Das vielleicht mal so grundsätzlich. Und das liegt wahrscheinlich.
Schön, Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche. Du hast auch ein Team, was immer sagt, Sören, da muss viel passieren in der Tagung, aber wir können auch nicht 10 Stunden Content auf alle ausschütten.
Ja.
Da muss irgendwie was Lockeres dazu. Das hast du schon um dich gebaut, was gut ist, ne? Und trotzdem willst du immer viel schaffen.
Ja, genau.
So ist das, ja. zu viel schaffen.
Das bedeutet, wenn ich mich auf so eine Tagung oder so ein Meeting vorbereite, vor allen Dingen auf die besonders groß, die ja meistens mit viel Vorbereitungszeit etc. pp. Verbunden sind, meistens mit viel Aufwand, weil die Leute aus ganz Deutschland da hinkommen, da willst du natürlich irgendwie einmal mehr abliefern. Und im Bewusstsein meiner Schwäche, dass ich immer zu viel und zu lange und so weiter, versuche ich mich schon darauf zu konzentrieren, weniger und konkrete Pointen zu setzen, inhaltlicher Natur. Das ist übrigens was glaube ich auch ein Phänomen von jüngeren Führungskräften ist, weil du halt mit Inhalt noch mal mehr überzeugen musst als mit einem Status, den du als Person in den Raum bringst, sage ich mal. Zumal ich mich ja oftmals auch selber nicht besonders ernst nehme. Und ich war sozusagen darauf vorbereitet, in den letzten 20 Minuten da nochmal einen Pitch rauszuhauen, damit zum Schluss alle, ich glaube, das waren so 150, 200 Leute in dem Auditorium, mit genau diesen 3, 4 Gedanken aus dem Tag rausgehen. Und wenn ich sie in 4 Wochen oder in 4 Monaten frage, was waren die Kernthemen des Meetings, sie sich sozusagen nochmal in den Kopf, sich so in den Kopf eingebrannt hat, dass sie es mir im Schlaf erzählen können. Das war mein Ziel. Und zwei meiner Führungskräfte, die sehr humoristisch unterwegs sind, haben sich verkleidet und sind quasi während dieses Pitches einmal den Audimax nach unten gekommen und haben mir quasi die komplette Show gesprengt mit einer wirklichen Stand-up-Comedy-Show. Und in dem Moment war ich nur bedingt flexibel, habe mich dann natürlich selber auf die Schippe genommen, von daher war es wieder okay. Retrospektiv alles entspannt. In dem Moment hat es mich natürlich geärgert, weil ich da nochmal genau diese Key-Message mitgeben musste. Aber was ich dann, glaube ich, gemacht habe, ist, nachdem die fertig waren und der komplette Saal auf dem Boden lag, dann war ich eigentlich nochmal mehr angehalten in drei Sätzen. Also ich hatte dann wahrscheinlich noch drei Sätze, es sozusagen nochmal so sehr auf den Punkt zu bringen. Und das ist meines Erachtens nach auch das Spannende zwischen Humor und Führung und einer vermeintlichen Ernsthaftigkeit und einer vermeintlichen Leichtigkeit, dass umso breiter du die Spanne machst, umso größer sind natürlich die Wellen, auch wenn du mal bewusst das eine oder bewusst das andere einsetzt. Das bedeutet, wenn ein Sören irgendwo todernst sitzt, versteht jeder, dass jetzt gerade wirklich mal die Luft angehalten werden muss, weil ich das eben nicht alltäglich mache. Wenn ich jeden Tag ein stocksteifer Geschäftsführer wäre, der da seine Tagesordnung im 20-Minuten-Takt runterhackt, dann würde das den Raum anders einnehmen, wie wenn ich da eigentlich immer recht locker flockig, aber schon mit einer gewissen Ernsthaftigkeit um die Ecke komme und dann aber wirklich auf Deutsch gesagt, auch mal auf den Tisch haue, dann schrecken die Leute eher auf, wie wenn du das chronifiziert immer wieder einsetzt.
Und für mich ist tatsächlich auch dieses Bewusstsein, dass ich mich selber auch nicht zu ernst nehmen muss, dass ich was Leichtes machen darf, dass ich mein Publikum in was Heiteres schicken darf. Also ich kann auch tatsächlich total gut mit der Abwesenheit von Humor leben. Also für mich heißt, gar nicht dauernd beweisen zu müssen, dass ich das kann, sondern ich weiß, wenn Situationen angespannter sind, ne, oder Leute irgendwo neu reinkommen, dass, wenn zwischendurch mal gelacht wird, länger Content auch aufgenommen werden kann. Also, aber ich finde es spannend, weil das beschreibt total gut, das ist nie fertig mit dem Humor. Ja, wenn ich auch in Organisationen komme oder in längeren Beratungsmandaten begleite, das ist immer ein, das werden wir bei der nächsten Tagung auch wieder haben, ne? Dass wir kämpfen um, der Inhalt muss rein und wir werden uns widersprechen. Ja. Ich werde sagen, nee, da brauchen wir noch was Leichtes, hier brauchen wir noch mal eine lustige oder eine humorvolle Transfer, dass dann auch sichergestellt wird, dass alle wieder was mit in ihre Unternehmen nehmen als Führungskräfte. Ja,
ich glaube, da hängen ja so ein paar Emotionen dahinter. Führung wird natürlich eher erstmal mit einer gewissen Ernsthaftigkeit verbunden und Humor eher mit so einer Leichtigkeit. Und was wollen wir? Wir wollen ja irgendwie genau in diesem Spannungsfeld uns bewegen. Und wie du es schon gesagt hast, ich würde jetzt nicht sagen, dass Humor allein das stilistische Mittel ist, um führen und leiten zu können, auf keinen Fall. Aber es ist vor allen Dingen in Punkten, wo du nicht mehr weiterkommst, ein wunderbares Handwerkszeug, um wieder zur Leichtigkeit zu kommen. Bewegung, genau. Dass du eine Dynamik wieder in die Situation kommst, entweder weil du dann einen Schritt zurückgibst, weil du es halt auf irgendeine Metaebene hebst. Und das funktioniert ja sowohl mit Zugewandten wie auch mit, sage ich mal, sehr sarkastischem Humor kannst du ja aus beiden Richtungen machen. Dann kommt es natürlich auch immer darauf an, wer dir gegenüber sitzt. Und wenn du das anfängst zu spielen und dann eine gewisse Leichtigkeit hast und trotzdem bei der Sache bleibst, das ist für mich eigentlich so das, was es, also habe ich gerade gestern erst wieder in einem Meeting erlebt. Und wenn du das einsetzt, dann entwaffnest du auch die härtesten Kerle. Weil die damit überhaupt nicht. Ja klar, weiß ich noch konkret. Es geht innerhalb so einer großen Firma geht es ja immer oft darum, wie Kosten wohin belastet werden, ne? Wie Kosten verteilt werden etc. pp. Gibt es unterschiedliche Theorien und Modelle, wie man das machen kann und so weiter. Und wir machen im Mai eine große Firmenveranstaltung. Da pilgern also über 3000 unserer Mitarbeiter alle zu einem Punkt und wir feiern eine fette Party. Und es ging nun darum, wer bezahlt eigentlich diese Busse? Weil da sitzen dann von der einen Kostenstelle 30 Mitarbeiter drin, von der nächsten Kostenstelle sitzen 20 drin und von der nächsten nochmal 20. Und ich habe schon die letzten Wochen im Hintergrund mitbekommen, dass es da natürlich Graune gibt, wer bezahlt das jetzt? Und zum Schluss ging es uns aber natürlich als oberste Geschäftsführung darum, da möglichst viele Leute hinzubringen, um spürbar zu machen, wie dieses Unternehmen tickt und ticken will. Und mir ehrlicherweise vollkommen egal ist, wer diesen Bus bezahlt. Also klar ist, die deutsche Fachpflege wird ihn bezahlen, aber wie das dann untereinander? Und habe dann gesagt, im Zweifelsfall nehme ich das alles auf meine Kostenstelle. Und Habe dann aber gesagt, aber über die Konzernumlage verteile ich es dann sowieso wieder auf euch alle. Und dann, das habe ich aber ein Stück weit zeitverzögert gesagt. Und in der Zeit meinte einer, okay, das nehmen wir zu Protokoll, der Sören bezahlt die ganzen Busse. Und ich habe dann quasi einfach nur noch den hinterhergeschoben, indem ich gesagt habe, ja, aber die Kosten kriegt ihr über die Konzernumlage dann trotzdem wieder auf eure Kostenstellen drauf. Also wir können uns jetzt überlegen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen oder aber wir finden direkt eine pragmatische Entscheidung.
Ich erlebe auch, dass ganz viele sozusagen Grundstrukturen, Logik, Folgerichtigkeit, Sachen gut überblicken zu können, ganz viele Kompetenzen in der Führung gebraucht werden, aber Humor so eine Überraschung, eine Pause machen, was Widersprüchliches sagen, dann so ein Stilmittel ist, um so verhakte Situationen wieder ein bisschen in Bewegung zu bringen. Ja. Ich würde gern nochmal privat oder auch gucken, wie geht's dir, wenn du Humor, wenn dir Leichtigkeit flöten geht? Also was ist für dich so eine Kraftquelle, wo du die herkriegst? Und dann komme ich gleich nochmal auch zu eurer Gesamtunternehmensveränderung. Ne? Ihr habt auch Marken zusammengebracht, was, glaube ich, emotional,
ihr bringt sie noch zusammen.
Aber ganz kurz, wenn du hast vorhin auch mir ein kurzes Foto gezeigt, wenn dir so Humor flöten geht oder du einen Tag hast, wo viel Taktung ist, wo kriegst du dann, was macht dich dann leicht? Was ist für dich eine gute?
Also zum einen ist, glaube ich, mein Arbeitsumfeld heute darauf schon ziemlich gut konditioniert. Also ich hatte Dienstag zum Beispiel mega schlechte Laune und ich genieße es mittlerweile auch mal total, einfach schlechte Laune zu haben. Ne? Und dann
also verkniffen das Ganze heute ein
genau, bisschen. Heute kann ich auch mal also schlechte Laune haben. Wenn dann unsere Teamassistentin oder ein Kollege oder wie auch immer reinkommt und die dann anfangen, sich über mich lustig zu machen. Okay. Oder zu kommen und mich dann mal zu streicheln oder so und ich mich dann noch mehr darin fallen lassen kann, dann ist es ja eigentlich schon wieder total lustig. Also das ist so das eine. Ich habe ein Umfeld, was sich, glaube ich, eine ähnliche Stilistik angeeignet hat, mit diesen vermeintlich schwierigen Situationen umzugehen und da wieder ein bisschen Dynamik reinzubringen. Ich trinke zum Beispiel unheimlich gern Mate. Dann wird mir mal so eine Mate hingestellt oder so. Ne?
Und also, auch wieder die Damen mit den weißen Häubchen und bringen dem Schöpfen ein.
Aber natürlich total wohlwollend, lieb gemeint sozusagen. Das ist so das Das ist so das eine. Das zweite ist eigentlich das, was ich vorhin gesagt habe mit dieser Baseline. Ich versuche mich dann wirklich, wenn ich merke, okay, ich muss hier irgendwie wieder aus dem Jammertal rauskommen, ein bisschen Abstand zu gewinnen, Selbstreflexion an den Tag zu legen. Also zum einen zu fragen, was macht die Situation jetzt gerade so blöd? Und umgekehrt sich aber bewusst auch zu fragen, was ist eigentlich gut daran? Und das ist sowohl für die Lernkurve extrem gut, weil wenn du das immer wieder machst, du natürlich das nächste Mal total oder anders souverän damit umgehen kannst. Das ist die Entwicklung der Führungskraft meines Erachtens nach. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite bringt es dich immer wieder zur Frage der Baseline. Und wenn ich mir dann angucke, was in der Weltpolitik hier so manche Kasperköppe machen, um das mal charmant sächsisch zu sagen, dann denke ich mir immer wieder, gut, also da ist mein Problem gerade wirklich eines der kleineren in dieser Welt. Und das Dritte, das hatte ich gestern so einen kurzen Moment des Ärgernisses und meine Frau schickte mir ein total niedliches Foto von meiner Tochter in dem Moment und ich blickte nur so aufs Handy und dann habe ich schon wieder gedacht, alles klar.
Also ich finde, das stößt sich dann manchmal so gegenseitig an, ja? Wenn also ich meine, man hat ja auch Knatsch zu Hause oder streitet sich, dass dann auch im Job Sachen passieren, die einen anstecken. Und wenn das quasi auch gerade sehr zäh oder schwierig im Job ist, dass das zu Hause einen ansteckt. Ich kam letztens von einem Job, hatte irgendwie auch schon 20 Nachrichten von meinem Mann und also schrieb nur, ich muss mich erstmal zuckern, dann bin ich wieder aufnahmefähig, können wir wieder Sachen klären. Ich kam nach Hause und er hatte ein Schokobrötchen an die Tür draußen gehängt und mit einem Zettel dran erst essen, dann reinkommen. Und das war schon so, das ist so ein, also ich finde auch mal wieder beeindruckend, dass er trotz, auch wenn wir beide müde sind oder erschöpft oder vielleicht auch gerade gestritten haben, aber auch an guten Tagen, sammelt er über den Tag auch meistens so lustige Memes oder Filmchen und die gucken wir uns dann manchmal auch nur eine Minute an. Das ist für mich auch tatsächlich eine Quelle, wo ich sage, da kriege ich natürlich gute Laune. Ja, das bringt mich auch wieder in die Leichtigkeit und das hat ja nichts damit zu tun, dass ich auch anstrengende Tage habe, ne? Oder mir das phasenweise total. Auch...
Also ich glaube, es ist wirklich ganz viele Bausteine des Bewusstseins zu suchen. Egal, ob dann zu Hause, ich merke, wie gesagt, jetzt haben wir die letzten Jahre noch ein Haus gebaut und mit 4 Kindern ist das jetzt auch nicht alles immer so tiefenentspannt und dann will ich am Wochenende unbedingt noch meinen Kompost umsetzen oder wie auch immer. Das bedeutet, du baust ja eigentlich immer mehr Zwänge und dann eben trotzdem immer wieder durchzuatmen, zurück zur Baseline, Abstand gewinnen, sich im Zweifelsfall über sich selber lustig zu machen, oder eben meine Frau muss es ein bisschen aggressiver machen, damit ich wieder klarkomme. Und dann wird sich das immer wieder gut einrücken, sage ich mal.
Ich komme zur deutschen Fachpflege zurück. Ihr habt quasi auch ganz viele, so die Grundidee, ergänze mich gerne, ist, dass die Pflegedienste, die auch zu euch kommen, weiterhin unter auch ihrem Label sehr selbstständig auch vor Ort bekannt weiterarbeiten. Das habt ihr quasi, da habt ihr euch sehr vergrößert auch in den letzten Jahren. Ihr aber bestimmte Sachen generalisiert und die Fachkräftesuche und die Abrechnung, also bestimmte Sachen zentralisiert ihr, aber sozusagen mit dem eigenen Label bleibt ein Pflegedienst auch sehr autark, sehr selbstständig. Auf der anderen Seite habt ihr auch, ist die deutsche Fachpflege mit der Bonitas zusammengegangen 2019. Und Bonitas, so wie ich euch kennengelernt habe, auch als eine sehr gewachsene Marke, eine Herzensmarke, sehr leidenschaftlich. Und jetzt geht ihr quasi auch unter dem Label der deutschen Fachpflege. Wie gelingt diese Veränderung? Oder da ist ja wahrscheinlich echt auch viel Zündstoff, viel Ringen. Trotzdem müsst ihr es einfach machen und einfach lassen. Also ist euch das schon gelungen?
Es sind drei Haufen gewesen sozusagen. Die Bonitas, die deutsche Fachpflegegruppe und die BIPG. Was wir schon seit mehreren Jahren und jetzt seit diesem Jahr aber mit sehr viel mehr Fokus machen, ist wirklich diese Unternehmen zusammenzuführen. Und mal neben, sage ich mal, unterschiedlichen Strukturen in den Unternehmen, also wie sehen die Führungs-, die Berichtsketten etc. pp. Aus, mit welchen IT-Strukturen haben die in der Vergangenheit gearbeitet und so weiter, ist es ja natürlich vor allen Dingen das Thema von Führungsverständnis und von Zwischenmenschlichkeiten. Und da merkt man natürlich, dass sowohl an der einen Stelle als auch an der anderen Stelle Pflegekräfte unsere Leistung erbringen, und die sind sich unheimlich ähnlich, verständlicherweise. Da arbeiten genau die gleichen Leute wie da, würde ich jetzt mal so pauschal behaupten. Und dass dieses Thema der Kulturzusammenführung eigentlich, umso weiter man in der Hierarchieebene nach oben kommt, umso mehr passiert das eigentlich nur in den Köpfen der Leute. Und ich versuche ehrlicherweise da eine gute Mischung aus rationalen Argumenten zu finden. Also zum Beispiel zu sagen, es macht gar nicht Sinn, in 5 verschiedenen Programmen an 20 verschiedenen Standorten von Deutschland Lohnabrechnungen zu machen, sondern lass uns doch da wirklich Experten zusammenholen, auf ein gemeinsames Tool fokussieren, was dann meistens auch noch viel weniger kostet, wie wenn man es an 20 Standorten gleichzeitig macht, auf der einen Seite. Und also damit sozusagen eine Notwendigkeit dieser Veränderung aufzuzeigen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite natürlich die Leute immer wieder zusammenzuholen und auch bei den, sage ich mal, ich sage mal die obersten 200, bei denen es eigentlich am unvorstellbarsten ist, dass diese Unternehmen zusammenkommen, sie eigentlich immer mehr zusammenzubringen und sich begegnen zu lassen und immer mehr Aha-Momente entstehen zu lassen. Naja gut, also zum Schluss haben die genau die gleichen Themen wie wir. Sie lösen sie vielleicht noch ein bisschen anders, aber ich gucke mir bei dir ab, was du gut machst, und ich gucke mir bei dir ab, was du gut abbrauchst. Und damit musst du natürlich erstmal eine gewisse Bereitschaft erreichen, und du musst, sage ich mal, jeder muss ein Stück weit aus seinem Safe Space raus, sonst funktioniert das nicht. Und auch an der Stelle, sonst würden wir heute hier nicht stehen, ist natürlich Leichtigkeit und ein gewisser Humor ganz wunderbar, weil es zahlt ja alles darauf ein, nimm dich mal selber nicht zu wichtig. Also der dir gegenüber.
Aber auch die sozusagen das Wissen und die Bereitschaft zu sagen, okay, es sind quasi drei Firmengruppen mit ihren Strukturen, mit den Logos, mit den Erfahrungen, die werden auch überhaupt nicht weggeredet, ne? Also das wertzuschätzen, dann inhaltlich zu sagen, es entsteht auch ein gemeinsames Unternehmen mit gemeinsamen Logos, wird auch auf sozusagen Logos verzichtet, ne? Und es gibt auch neue Strukturen. Und emotional aber auch zu sagen, da muss immer wieder auch was passieren, wo man Gemeinsamkeit erlebt, um eben auch das Gefühl zu haben, nicht mehr in drei Organisationen zu arbeiten. Ne? Und das ist, glaube ich, das wird von vielen Unternehmen, also vor 20 Jahren auch an diversen Unikliniken, wo irgendwie zwei große kardiologische Stationen zusammengelegt werden und ab dem Tag 1 irgendwie alle sich irgendwie selber kümmern müssen. Ja, da wird festgelegt, wer dann Stationsleitung ist, wer Chefärztin ist. Da wird null gearbeitet, dass es dann Leute gibt, die Funktion nicht mehr haben, wo ich sage, das hat heute mehr Raum, dass das emotional einfach auch eine Kiste ist, die man mit moderieren muss. Ja, und die ist auch nicht so, morgen fühlt sie sich mal gut, sondern immer wieder auch einladen zu merken, dass es ähnliche Themen sind, wie du sagst.
Ja.
Und da werden wir weiter ringen und verhandeln.
Ich würde sagen, genau, es ist gar kein Ring mehr. Es ist eigentlich, Oder mittlerweile habe ich das Gefühl, wir sind in einem Prozess, wo wir eigentlich immer nur noch mehr Energie reingeben, das gut mit begleiten. Und da passieren ganz viele logische Dinge. Und meine Überzeugung ist eigentlich immer so, Logik passiert ja immer dann, wenn man etwas für sich erklärbar macht. Und was wir ja eigentlich nur da reingeben müssen, ist die Erklärung. Also wir müssen im Zweifelsfall dafür sorgen, dass jeder für sich eine Erklärung findet für die Veränderungen, die es da gibt. Und wenn dann jeder noch das Gefühl hat, beziehungsweise auch die Möglichkeit, da ein Stück weit mit zu gestalten, gleichwohl man das Bewusstsein haben muss, dass das natürlich Grenzen haben muss, denn zum Schluss hat dieses Unternehmen halt einen unternehmerischen Zweck, dann funktioniert das, glaube ich, ganz, ganz gut.
So. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten 20 Jahre. Erstmal auf die nächste Führungskräfteveranstaltung, die wir zusammen haben, wo wir auf jeden Fall verhandeln werden, wie viel Inhalt und wie viel Gemeinschaftserfahrung, ne, oder wie viel Transfer, wie viel Humor. Und ich bin vor allen Dingen auch gespannt natürlich, was wir geplant haben und was vielleicht auch noch ungeplant passiert an Überraschungen sozusagen von uns, aber vielleicht auch von allen, die anwesend sind. Erstmal total vielen Dank. Ich glaube, wir haben den zeitlichen Rahmen unseres Podcasts auch wieder erfolgreich gesprengt, aber das ist total sympathisch. Ich wünsche mir, dass wir uns gegenseitig auch in den nächsten 20 Jahren anstecken mit Leichtigkeit oder immer meiner Erinnerung danach auch so in der Art aktuellen Lebensphase immer mal wieder auf die Leichtigkeit zu gucken und beglückwünsche dich und mich erstmal, dass wir die 20 Jahre gut gefüllt haben.
Super, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du im Podcast warst. So viel erstmal für heute zu Humorexpertin fragt Führung, Sören Hammermüller von der Deutschen Fachpflege. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast warst.
Danke.